Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova. In der kommenden halben Stunde hören Sie die regelmäßigen Sendereien. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Der tschechische Senat kam am Sonntag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um die Gesetze zu verabschieden, die für eine schnelle Beseitigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe erforderlich sind. Einleitend ehrten die Senatoren mit einer Schweigeminute das Andenken der Hochwasseropfer. Der staatliche Wohnentwicklungsfonds darf nicht nur beim Bau eines neuen Hauses, sondern auch beim Kauf von bereits fertigen Häusern und Wohnungen eine Subvention gewähren. Die Senatoren belegten die entsprechende Gesetzesnovelle. 505 Gemeinden in 31 Bezirken wurden vom Hochwasser betroffen, das das Gebiet der Tschechischen Republik heimsuchte. Vom Hochwasser wurden einige Stadtteile der Hauptstadt Prag und weitere 7 Landkreise betroffen. Darüber informierte am Dienstag das Ministerium für die Regionalentwicklung. Am stärksten war der südböhmische Landkreis betroffen, wo 171 Gemeinden überflutet waren. Die vollständigen Angaben über die Zahl der vom Hochwasser heimgesuchten Menschen stehen noch nicht zur Verfügung. Die Menschen sind offensichtlich nicht imstande, das Hochwasser zu verhindern. Sie können jedoch die Folgen dieser Katastrophen einschränken. Davon ist Präsident Václav Havel überzeugt, der am Mittwoch an der Regierungssitzung teilnahm. Neben Überflutungen sprach der Präsident mit den Ministern auch über die Europäische Union und den NATO-Gipfel, der im November in Prag stattfinden wird. Das Kabinett hat auf seiner Mittwochssitzung vor allem über die Möglichkeiten diskutiert, woher finanzielle Mittel für die Sanierung der Hochwasserschäden zu schöpfen und wie diese Mittel zu verteilen sind. Premier Wladimir Spidla zufolge erwägt das Kabinett eine Sondersteuer für Besserverdienende. EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen hat die Hochwasserschäden in Prag bei einem Rundgang am Donnerstag als schockierend bezeichnet. Das Ergebnis der Überschwemmungen ist tief bewegend, obwohl ich vor kurzem in Dresden und insofern emotional vorbereitet war, sagte Verheugen bei einem Austermin im Stadtteil Karlin. In diesem am schlimmsten betroffenen Viertel der Hauptstadt hatten etwa 25.000 Bewohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Das Maß der Zerstörung unterstreiche nur, dass die Europäische Union sich auch für den Beitrittskandidaten Tschechien verantwortlich fühle, unterstrich dafür die Erweiterung zuständige Kommissar. Vor seinem Rundgang hatte Verheugen der Prager Regierung EU-Hilfsmittel in Höhe von 58 Millionen Euro zugesagt. Ministerpräsident Wladimir Spidla hatte nach dem Treffen mit Verheugen das Ausmaß der bisher bekannten Hochwasserschäden in Tschechien mit einer Gesamthöhe von umgerechnet 3,3 Milliarden Euro angegeben. Sein Kabinett will zur Deckung der Kosten unter anderem die Steuern für Treibstoff und Tabak erhöhen. Laut Spidla sei wiederum noch nicht entschieden, für welche Projekte die EU-Mittel verwendet werden. Soweit die Wochenschau. Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Diejenigen von Ihnen, liebe Hörerinnen, die Sie heute wie an jedem ersten Wochenende im Monat auf die neue Ausgabe der Senderei Europa im Gespräch gefreut hatten, müssen wir noch eine Woche vertrösten. Die September-Sendung von Europa im Gespräch hören Sie am kommenden Wochenende, den 7. und 8. September, wie gewohnt um 12 Uhr. Und nun zur heutigen Sendung. In unserem Programm geht es weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Katrin Bock lädt Sie diesmal in das Riesengebirgsdorf Paseke ein. In der anschließenden Touristensprechstunde stellt Ihnen Margareta Maurova den Reliquienschrein des heiligen Maurus in Bečov na Teplou vor.
Mitte August machte ich mich auf den Weg in das kleine Riesengebirgsdorf Paseke nad Jizerou. Grund für diesen Ausflug in den Norden des Landes waren die alljährlich stattfindenden Musikfeierlichkeiten in der dortigen Dorfkirche. In Paseke besuchte ich das Heimatmuseum und traf einige interessante Leute. Und dabei erfuhr ich so viel über dieses scheinbar ganz normale Dorf, dass ich Ihnen davon berichten will. Im heutigen Geschichtskapitel hören Sie das Divertimento für Streichorchester des tschechischen zeitgenössischen Komponisten František Savatoury, das dieses Jahr in der St. Wenzelskirche in Paseke seine Premiere erlebte. Thank you. wir mit etwas Lokalgeschichte. Paseki wurde wahrscheinlich im 16. Jahrhundert gegründet. Erste schriftliche Quellen existieren jedoch erst aus dem 17. Jahrhundert. Wie die meisten Riesengebirgsdörfer war Paseki ein armes Dorf, dessen Bewohner sich seit dem 17. Jahrhundert vor allem durch Weberei ernährten, wie Marta Brojarova aus dem Paseker Museum erklärt.
Im Riesengebirge herrschte Armut und Not. Einziger Broterwerb war das Aufhängen von Glasperlenketten und die Weberei. Lein wurde hier angebaut, verarbeitet und schließlich verwebt. Als die Baumwolle aufkam, brach eine schlechte Zeit für die hiesigen Bewohner an. Baumwolle war teuer und wurde hierher vor allem aus dem damals deutschen Schlesien geschmuggelt. In allen Häusern von Paseki waren im 19. Jahrhundert Webstühle anzutreffen. Oftmals sogar zwei, obwohl die Häuser sehr klein sind. Zwei Webstühle sind heute im Museum.
Urovna, Pirasi, Přestoupne a zase zpátky.
1789 wurde die Kirche in Paseki gebaut, die bis heute fast unverändert ist. Das war zu jener Zeit, als in den böhmischen Ländern die nationale Wiedererweckung begann. Man entdeckte die tschechische Geschichte und Sprache wieder und versuchte, diese wiederzubeleben. Denn in den Städten und gebildeten Kreisen wurde nur Deutsch gesprochen. Ende des 18. Jahrhunderts begann auch Josef Šimunek in Paseki in seiner Wohnstube regelmäßigen Schulunterricht in Tschechisch abzuhalten. Šimuneks Sohn übernahm 1827 die Arbeit seines Vaters. 3 Jahre später kam Jenceslav Metelka als Hilfslehrer nach Paseki. Die beiden Dorflehrer leisteten in der Tat nationale Aufklärungsarbeit in dem Bergdorf. Sie verliehen Bücher und Zeitschriften, sammelten Kirchenmusik, organisierten Konzerte und Theaterstücke. In den 20er bis 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden überall in den böhmischen Ländern Lesevereine und erste Laienschauspielgruppen. 1844 erfüllte sich ein Traum der Lehrer. Paseki erhielt für seine damals über 100 Kinder endlich eine eigene Schule. In dieser wurde in Tschechisch unterrichtet. Keine Selbstverständlichkeit in der damaligen Zeit. Nach 17 Jahren hängte Venceslav Metelka seinen Lehrerberuf an den Nagel und widmete sich ganz der Instrumentenbauerei. Josef Waldmann aus Paseki erläutert im Paseker Museum die Bedeutung dieses Berufswandels von Venceslav Metelka.
Metelka kam 1830 als Hilfslehrer aus dem Nachbardorf hierher. Hier hat er geheiratet, sich niedergelassen, Kinder bekommen. Und hier hat er begonnen, Geigen zu bauen. Sein Handwerk hat er auch seinen 3 Kindern beigebracht, Václav, Josef und Johanna. Seine Tochter Johanna war die erste Geigenbauerin in Mitteleuropa. Als 18-Jährige starb sie an Tuberkulose. Vorher hat sie es allerdings noch geschafft, eine Geige zu bauen.
Diese Geige ist heute im Museum von Paseki zu sehen, neben anderen Instrumenten, die Mitglieder der Familie Metelka hergestellt haben. Venceslav Metelka wurde zum Begründer der sogenannten Riesengebirgs-Geigenbauschule. Deren Schüler waren Ende des 19. Jahrhunderts sowohl in den böhmischen Ländern und den Niederlanden als auch in Berlin und Russland anzutreffen. Es gab Zeiten, da lebten in Paseki bis zu 11 Geigenbauer. Der letzte Geigenbauer verstarb in Paseki 1971. Doch die Tradition der Geigenbauer aus Paseki ist bis heute ununterbrochen. Im Paseker Museum ist eine Art Stammbaum zu sehen. In Prag und Hradec Králové sind heute noch in direkter Folge Geigenbauer tätig. Doch das ist nicht alles. Venceslav Metelka war nicht nur Dorflehrer und Geigenbauer, er schrieb auch Tagebücher über das Geschehen in diesem tschechischen Bergdorf sowie eine Autobiografie mit dem Titel »Aus dem Leben eines Dorfschullehrers«. Literaturkritikern zufolge gehören Metelkas Erinnerungen zu dem Besten, was die tschechische Literatur Mitte des 19. Jahrhunderts zu bieten hat. Inspiriert haben sie einige Jahrzehnte später den Schriftsteller Václav Reis. Dieser nutzte sie als Vorlage für seinen recht vaterländischen und aufklärerischen Roman Zapadlí vlastenci, zu Deutsch etwa Die vergessenen Patrioten, der 1894 erschien. Bei den diesjährigen Paseker Musikfeierlichkeiten war auch eine Inszenierung dieses Romans zu sehen. Regisseur Pavel Stingl erläutert die Zeit, zu der der Roman entstand.
»Zapadlí Zur Zeit der nationalen Wiedergeburt im 19. Jahrhundert sprach man noch fast überall in den böhmischen Ländern Deutsch. Nur in einigen abgelegenen Dörfern wie Paseky hielt sich das Tschechische als Umgangssprache. Als die nationalen Erwecker sich entschlossen haben, das Tschechische wiederzubeleben, begannen sie eine tschechische Geschichte zu verfassen, die Sprache zu kodifizieren und eine Grammatik zu schreiben. Dann brauchten sie auch irgendeine tschechische Literatur, die die Kinder in den Schulen lesen könnten, und so begannen tschechische Schriftsteller, sozusagen auf Bestellung, Romane mit tschechischem Inhalt zu verfassen. Václav Reis entschloss sich, einen Roman zu schreiben, der in einem tschechischen Bergdorf spielen sollte. Durch Zufall erhielt er das Tagebuch von Wenceslav Metelka und das inspirierte ihn.
Takže vlastně Paseky jsou pozdětin v Reisově románu. A to všechno, co tady vlastně dneska jsme viděli.
Paseky ist also das Dorf aus Reis Roman von den vergessenen Patrioten. Alles, was in der heutigen Inszenierung zu sehen war, sind Erlebnisse der Vorfahren der heutigen Schauspieler. Und genau das hat mich fasziniert und inspiriert, eine Inszenierung des recht patriotischen Romans von Václav Reis hier in Paseky zu riskieren.
Paseky unterschied sich in einem von den umliegenden Gebirgsgemeinden wie Harachov, Harrasdorf oder Rokitnice-Rochlitz. Paseky war stets ein rein tschechisches Dorf, das am nördlichst gelegene tschechische Dorf in Böhmen. Wegen seiner strategischen Lage an der Isar gehörte es während des Zweiten Weltkriegs zum Reichsgau-Sudetenland. Auch wenn in Paseky keine Deutschen lebten, war es Ende des Zweiten Weltkriegs von der Vertreibung der Deutschen betroffen. Josef Waldmann erinnert sich.
Všechny tady ty obce žili s Němci v naprosté pohodě.
In allen Gemeinden lebten früher Deutsche und Tschechen ohne Probleme zusammen. Die Deutschen sprachen Tschechisch und die Tschechen Deutsch. Eigentlich gab es keine Probleme, auch während der Okkupation nicht. Der Abschub der Deutschen hatte auch für Paseky große Folgen. Viele Leute aus Paseky zogen runter nach Rokitnice oder andere Dörfer, aus denen die Deutschen weg waren. Da war das Leben einfacher und die Häuser standen leer. Man brauchte sie sich nur zu nehmen. Früher hatte Paseky über 1000 Einwohner, jetzt sind es nur noch 300.
Wer sich für die Geschichte von Paseky, die dortige Geigenbauschule, Wenceslav Metelka und den Roman der vergessenen Patrioten interessiert, der sollte das Paseker Museum besuchen, zu dessen Entstehung auch Josef Waldmann beigetragen hat. Josef Waldmann war Anfang der 50er Jahre auch an der ersten Inszenierung der vergessenen Patrioten beteiligt. 1951 fanden zum ersten Mal die Paseker Musikfeierlichkeiten statt, doch die Kommunisten verboten diese nicht nur im nächsten Jahr, sondern für Jahrzehnte. Ebenso verboten die Prager Machthaber die Laienschauspielgruppe und Blasmusik. Josef Waldmann und seiner Familie gefiel dies nicht, und ihnen ist es zu verdanken, dass wieder regelmäßig Konzerte in der Dorfkirche zu hören sind. Jakub Waldmann, Josefs Sohn, Kontrabassist der Tschechischen Philharmonie, erinnert sich an die Anfänge der Konzerttätigkeit.
In unserer Familie sind wir alle gläubig, auch unter den Kommunisten sind wir regelmäßig in die Kirche gegangen. Die Kommunisten haben allerdings die Musik aus den Kirchen verbannt, und das hat uns gestört. In Prag besuchte ich das Konservatorium, wo ich einige gute Freunde hatte, und die kamen mit mir nach Paseky, um in der Kirche bei Gottesdiensten zu musizieren. Und so habe ich zusammen mit meinem Vater 1980 den St. Bendelschor und etwas später auch das Orchester gegründet.
Und noch etwas hat Paseky zu bieten. Neben zahlreichen denkmalgeschützten typischen Riesengebirgsholzhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert den Friedhof mit der laut Kennern schönsten Aussicht im Lande, nämlich auf das Panorama des Riesengebirges. Und damit sind wir bereits am Ende des heutigen Geschichtskapitels. Vom Mikrofon verabschiedet sich Katrin Bock.
Wer hat sich nicht irgendwann einmal, zumindest als Kind, danach gesehnt, einen Schatz zu finden? Allen, die sich skeptisch sagen, dass alle Schätze schon längst ausgegraben seien, wollen wir heute die Geschichte des Reliquiars des heiligen Maurus erzählen. Der goldene Heiligenschrank aus dem 13. Jahrhundert, ein kostbares Beispiel der romanischen Goldschmiedkunst, wurde erst vor 12 Jahren in der Kapelle des Westböhmischen Schlosses Bechow-Nateplow-Pechau entdeckt. Im Frühling dieses Jahres wurde er nach einer geheim gehaltenen und anspruchsvollen Renovierung ausgestellt. Nach Bechau zum Heiligen Maurus führen Sie in der folgenden Touristiksendung Margareta Maurova und Katrin Sliva.
Touristensprechstunde.
Ein dunkler, runder Raum im Turm des Schlosses Bechow-Nateplow. In der Mitte steht eine Vitrine und darin erstrahlt ein goldener Heiligenschrein, das Reliquiar des Heiligen Maurus. Die Leiterin der Bechow-Schlossführer Dagmar Kalašová beschreibt es folgendermaßen.
Das Reliquiar des Heiligen Maurus repräsentiert den Tubentyp eines Heiligenschreins. Er ist 138 cm lang, 64,5 cm hoch und 42 cm breit. Er besteht aus einem Holzkern, in dem in speziellen Beuteln die eigentlichen Reliquien aufbewahrt werden. Die Ausschmückung des goldenen Schreins besteht vor allem aus plastischen Statuen, die aus vergoldetem Silberblech gefertigt sind. An den Stirnseiten sind Statuen des segnenden Christi und des heiligen Maurus zu sehen. Die Seitenteile schmücken die 12 Apostel. Das Dach zieren 12 große Reliefs. Szenen aus dem Leben des heiligen Maurus und die Lebensgeschichte des heiligen Johannes des Täufers sind hier abgebildet. Zum prunkvollen Aussehen des Reliquiars trägt auch eine reiche Filigranausschmückung mit Glas, Edelsteinen und sekundär verwendeten antiken Gemmen bei. Eine ausgezeichnete Arbeit sind ebenso Emaillebilder aus dem Alten Testament, Schmucktafeln, Säulen mit Blumenmotiven.
Soweit Dagmar Kalašová. Die heutige Sendung ist voll von Fragen. Wer war der heilige Maurus? Was ist ein Reliquiar? Wie gelangte das Reliquiar des heiligen Maurus aus Belgien nach Böhmen? Wie wurde es entdeckt? Einige der Fragen sind leichter, einige schwieriger zu beantworten. Von dem Heiligen namens Maurus wissen wir beispielsweise nur sehr, sehr wenig. Er war ein Priester und Märtyrer. Er taufte einige Dutzend Christen und wurde gemeinsam mit ihnen enthauptet. Dazu soll es entweder im 1. oder im 3. Jahrhundert nach Christus gekommen sein. Reliquiare sind Behältnisse zur Aufbewahrung von heiligen Reliquien, das heißt vor allem von Skeletten, Knochen oder Knochenbruchteilen der Heiligen, die seit der frühen Christenzeit sehr verehrt wurden. Die Reliquien wurden zunächst unter dem Altar deponiert, später in prachtvollen Reliquiaren, in Form von Kreuzen, Monstranzen, Medaillons und so weiter ausgestellt. Der Reliquienschrein des heiligen Maurus wurde im Auftrag der Familie Römini gefertigt. Sie besaß ein umfangreiches Herrschaftsgebiet in Belgien, auf dem in Florenz zu Beginn des 11. Jahrhunderts eine Benediktinerabtei gegründet wurde. Gérard de Römini, der seit 1012 das Amt des Bischofs von Cambrai bekleidete, gewann eine Reliquie des heiligen Johannes des Täufers und später auch Reliquien des heiligen Maurus und ließ für deren Aufbewahrung die neue Johanneskirche in Florenz errichten. Das goldene Maurus-Reliquiar stammt aber erst aus dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts. Es stützt sich auf die Traditionen der Kölner Goldschmiedkunst, in der Reliquiare in Form von Häuschen überliefert wurden. Im Rheinland würden wir bis heute einige ähnliche Arbeiten finden, wie etwa das Reliquiar der heiligen drei Könige in Köln am Rhein und das Reliquiar Karls des Großen in Aachen. Im Laufe der Jahrhunderte teilte das Reliquiar des heiligen Maurus das Schicksal des Klosters, das mit Übergriffen, Brandstiftung und Plünderung zu kämpfen hatte. Nichtsdestotrotz blieb der Schatz vor einer Vernichtung bewahrt. Kurz nach der Französischen Revolution, wohl nach der Schließung des Klosters, kam das Reliquiar in den Besitz der Kollegiumskirche in Florenz, wo ihm aber keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde und es in der Sakristei unter alten Möbeln lag. Diesen Umstand machte sich Alfred de Beaufort zunutze, der es 1838 der Kirche abkaufte. Er bezahlte für das Reliquiar 2.500 Francs und ließ es auf seine eigenen Kosten für weitere 3.000 restaurieren. Im Jahre 1889 wurde das Kunstwerk nach Westböhmen übertragen. Warum gerade nach Westböhmen? Was hat der belgische Herzog mit Bechau zu tun? Die Frage weiß Dagmar Kalaschowa zu beantworten.
V roce 1813 prodali panství rodu Beaufort-Spontan. Beaufort-Spontan byl belgickým guvernérem.
Die Herrschaft Bechau wurde 1813 an die belgische Adelsfamilie Beaufort-Spontan verkauft. Beaufort-Spontan war ein belgischer Gouverneur. Sie kauften die Herrschaft vor allem zu gesellschaftlichen, repräsentativen Zwecken und lebten hier eigentlich bis 1945. Da sie aber mit der faschistischen Bewegung sympathisierten und Loyalität dem Nazi-Deutschland gegenüber äußerten, wurde ihnen aufgrund der sogenannten Benesch-Dekrete die Herrschaft konfisziert. Die Familie Beaufort-Spontan musste nach Belgien zurückkehren. In ihrem Besitz befand sich aber ein bedeutendes Denkmal, und zwar das Reliquiar des heiligen Maurus. Da sie davon ausgingen, bald wieder zurückkommen zu können, versteckten sie das Reliquiar eilends im verschütteten Teil der Kapelle in der oberen Burg. Dort lag es 40 Jahre lang im Boden, bis es ausgegraben wurde.
Eine andere Frage lag auf der Hand, als ich diesen letzten Satz von meiner Begleiterin gehört habe. Wie ist es möglich, dass der Schatz 40 Jahre lang im Boden lag, ohne gesucht zu werden? Wie ist es möglich, dass er nicht früher gefunden wurde?
Weil das Reliquiar kaum bekannt war. Die Beaufort haben es zunächst in der Schlosskapelle ausgestellt, aber später, und so sprechen die erhaltenen Dokumente, selbst versteckt und geheim gehalten.
Die ehemaligen Schlossherren haben mit Sicherheit gewusst, dass sich hier das Reliquiar befindet und versuchten, es zu holen. Sie trugen unmittelbar dazu bei, dass es von der tschechoslowakischen Polizei gefunden wurde, die bis 1985 keine Ahnung von seiner Existenz hatte.
Ins Rollen kam die Sache, als ein ausländischer Kaufmann, der unseren Botschafter in London besuchte, sein Interesse an dem Reliquiar deutlich machte. Durch die Hilfe des Botschafters wollte er die Genehmigung zur Ausfuhr einer Antiquität erhalten. Er wollte aber nichts Näheres verraten. Und aufgrund dieser Information begann damals die Kriminalpolizei nach der unbekannten Sache zu suchen.
Man wusste nur, dass es sich um einen rechteckigen, hohlen, in den kunsthistorischen Kreisen gut bekannten Gegenstand aus Metall handelte, der einst einer kosmopolitischen Adelsfamilie gehörte, sowie dass sich der Gegenstand in einem Ort befindet, der etwa 100 Kilometer von Nürnberg entfernt liegt. Auf diese Informationen stützte sich die Untersuchung. Am 5. November 1985 wurde der Schatz ausgegraben. Der heutige Bürgermeister von Bechow, František Neuwert, war damals dabei.
Ich habe es miterlebt. 1985 habe ich auch schon als Bürgermeister gearbeitet. Aber auch als Gemeinderepräsentant habe ich nicht gewusst, dass etwas gefunden wurde. Es war eine Geheimaktion der Kriminalpolizei, von der ich erst nach einer Woche erfuhr.
Der Entdeckung folgte aber keinesfalls eine sofortige Ausstellung. Das Reliquiar musste 16 Jahre lang warten, bis es in seiner ursprünglichen Pracht der breiten Öffentlichkeit gezeigt wurde. Unmittelbar nach dem Fund wurde das erste Gutachten erarbeitet, das es als ein monumentales Werk der romanischen Goldschmiedekunst von einem schwierig bezifferbaren Wert bezeichnete. Die Antiquität war jedoch beträchtlich beschädigt. Sie war korrodiert, hatte einen abgefaulten Boden, die Silberfiguren und Reliefs fehlten oder waren perforiert. Die Aufbewahrung in einem Banktresor hatte eine weitere Beschädigung zur Folge. Erst 1991 wurde die Erforschung und Mitte des Jahres 1993 auch eine systematische und äußerst anspruchsvolle Restaurierung des Reliquiars aufgenommen. Sie dauerte mehrere Jahre und gipfelte am 4. Mai dieses Jahres, als das Reliquiar ausgestellt und durch eine informative Exposition ergänzt wurde. Was bedeutet dieses Ereignis für die Stadt Bečov? Hat sich das Leben der Pečauer Bewohner dadurch irgendwie geändert?
Es hat sich sicher etwas geändert. Seit dem 4. Mai, als die feierliche Eröffnung unter Teilnahme einiger Minister und weiterer bekannter Persönlichkeiten stattfand, kommen mehr Besucher nach Bečov. Und die hiesigen Bürger haben festgestellt, dass sie daran verdienen können. Es werden Häuser renoviert, Restaurants und Souvenirgeschäfte eröffnet. Seit 3 Jahren gibt es hier ein Museum mit Spielwaren, historischen Motorrädern und ähnlichen Sachen. Die Stadt entwickelt sich seit etwa 4-5 Jahren, denn bereits seit 2 Jahren wurde stets angekündigt, dass das Reliquiar ausgestellt wird und wir haben uns darauf vorbereitet.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Erzählung über das Reliquiar des heiligen Maurus in Bečov nad Teplou. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken sich
Katrin Sliwe,
Lothar Martin
und Markéta Maurová.
Damit ist die heutige Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.